Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Nach dem Abzug der letzten französischen Soldaten aus Mali in dieser Woche schauen wir in einem Schwerpunkt auf die politische Lage in der Sahelregion. Die russische Präsenz in Mali ist dabei genauso Thema wie das Projekt eines politischen Wandels im Tschad. Außerdem in dieser Sendung, warum Russland in Indonesien auch in Kriegszeiten große Zustimmung erfährt. Und die Mietpreisexplosion in New York. Preissteigerungen von mehr als 50% dort sind derzeit keine Seltenheit. Fast 10 Jahre lang waren sie im Antiterrorkampf engagiert. Anfang der Woche haben die letzten französischen Soldaten Mali verlassen. Aus dem einst größten Militärstützpunkt Frankreichs in Afrika, in Gao, ging es für sie nach Niger. Vom Nachbarland aus will Paris nach dem Rauswurf aus Mali nun den Antiterrorkampf in der Sahelzone koordinieren. Für die malische Bevölkerung ist die jüngste Entwicklung aus französischer Sicht ein Rückschlag. Die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Mali habe zugenommen, konstatierte Staatspräsident Macron bei einem Besuch in Guinea-Bissau vor 4 Wochen und machte dafür auch die russischen Wagner-Milizen verantwortlich.
Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires. Wagner, pour ne pas les citer.
Frankreichs Staatspräsident Macron. Doch die Militärjunta in Bamako, sie setzt ganz klar auf Moskau. Mehrere geräumte französische Feldlager im Land haben die Russen bereits übernommen. Auch im ostmalischen Gao berichtete die Bundeswehr in dieser Woche über eine russische Präsenz. Was darüber genau bekannt ist, das habe ich vor dieser Sendung Bettina Rühl gefragt, die als freie Journalistin regelmäßig in Mali recherchiert.
Ja, da sind tatsächlich wohl 2 Kampfjets, russische Kampfjets gesehen worden mit 20 bis 30 russischen Soldaten, also uniformierten Soldaten. Vorher hat man ja immer gerüchteweise von Wagner-Söldnern gehört, die eben keine Uniform tragen. Also nun ist auch die Präsenz russischer Truppen immer klarer.
Anders als die Franzosen, die in Mali vor allem einen Antiterrorkampf geführt haben, ist die Bundeswehr derzeit im Rahmen der UN-Friedensmission MINUSMA in Mali. Hier geht es um die Stabilisierung des Landes. Zuletzt hat die malische Militärjunta auch der Bundeswehr immer wieder Steine in den Weg gelegt. Der Austausch von Truppenkontingenten konnte in dieser Woche erst nach mehreren Verzögerungen starten. Glauben Sie, dass die malische Führung die MINUSMA-Soldaten aus dem Land drängen will?
Also das würde ich aus diesen Schwierigkeiten der letzten Wochen noch nicht unbedingt ablesen. Aus malischer Perspektive geht es darum, dass die Bundeswehr ihre Überflugsanträge zum Beispiel im Rahmen der UN stellt. Bisher hatte die Bundeswehr große Freiheiten, konnte da direkt agieren. Und das soll sich ändern, die Abläufe sollen sich ändern. Die malische Übergangsregierung ist sehr darauf bedacht, sozusagen ernst genommen zu werden, respektiert zu werden. Und das ist sicher auch ein Aspekt. Womöglich möchte sie die UN-Mission auch aus dem Land drängen. Das ist aber die zweite Frage. Also erstmal geht es, glaube ich, erst tatsächlich um Abläufe und um Umgangsformen miteinander. Es kann auch sein, dass sich das noch einspielen muss und auch einspielen kann.
Ist die Bundeswehr, die ihren Einsatz in Mali ja vorübergehend ausgesetzt hat, überhaupt noch handlungsfähig unter diesen Umständen?
Es ist sehr schwerfällig geworden, eben wegen dieser bürokratischeren Verfahren, die jetzt die malische militärische Übergangsregierung verlangt. Die Bundeswehr hat ja vor allem einen Aufklärungsauftrag. Da geht es nicht nur eben um die Rotation, den Austausch der Soldatinnen und Soldaten, der jetzt in den Schlagzeilen war, sondern eben auch um Überflugrechte für Drohnen. Das ist ein ganz wichtiges, zentrales Element der Aufklärung. Wenn die jetzt alle einzeln beantragt werden müssen, die Überflüge, dann beeinträchtigt das die Mission erheblich. Das ist wahrscheinlich auch zu Teilen gewünscht, also weil eben wahrscheinlich sich die malische Übergangsregierung und vor allem ihre russischen Partner nicht so in die Karten gucken lassen wollen. Aber bisher scheint es mir so, dass die Mission eingeschränkt, aber immer noch handlungsfähig ist.
Vor wenigen Wochen kamen die Vereinten Nationen zu dem Schluss, dass die malische Armee aktuell lediglich noch 15% der Landesfläche kontrolliert. Terroristen rücken offenbar nach Süden vor derzeit. Wie dramatisch ist aus Ihrer Sicht die Sicherheitslage?
Sie ist ziemlich dramatisch, also auch Richtung Süden aus Bamako raus. Zu den Grenzen ist die Lage schwierig und das wohlgemerkt, obwohl ja russische Truppen oder Söldner seit Jahresbeginn im Land sind. Also es gibt wenige Regionen, in denen die ganz freie Bewegung noch möglich ist.
Unter diesen Umständen, wie groß ist dann noch die Unterstützung in der Bevölkerung für die ausländischen Soldaten, für die UN-Mission im Land?
Die ist unterschiedlich. Diejenigen, die beispielsweise in Gao leben oder in Regionen, auch in Timbuktu, wo die UN-Mission präsenter waren, die sehen die Mission deutlich positiver als diejenigen, die in Bamako sind, wo bisher die Sicherheitslage unproblematisch war oder ist. Diejenigen, die zum Beispiel in Gao sind, in den Städten, sagen, dass sie sich durchaus geschützt fühlen oder besser geschützt fühlen durch die UN-Truppen, als wenn die nicht da wären. Aber insgesamt ist es schon so, dass die Bevölkerung enttäuscht ist und es auch schlecht nachvollziehen kann, warum tausende Soldaten, schwer bewaffnete Soldaten im Land sind und sich die Sicherheitslage seit dem Beginn der UN-Mission und eben auch des jetzt beendeten französischen Einsatzes so dramatisch verschlechtert hat. Es ist nicht besser geworden durch die ausländischen Soldaten. Es ist trotzdem schlechter geworden. Der Fairness halber muss man sagen, man weiß nicht, wie es ohne diese Soldaten gewesen wäre. Vielleicht hätte sich die Lage noch viel schneller verschlechtert.
Die UN zählten im ersten Halbjahr 2022 fast 2700 Tote in diesem Konflikt in Mali. Ein trauriger Rekord. Kann man sagen, dass die Kriegführung durch Russlands Auftauchen auf dem Kriegsschauplatz nun rücksichtsloser geworden ist?
Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Also da gibt es viele Hinweise zu Berichten auch von Menschenrechtsorganisationen und eben jetzt auch kürzlich diesen UN-Bericht. Besonders bekannt geworden ist dieses Massaker in Moura, einem Ort mit dem Namen Moura. Da sind mehr als 300 Menschen getötet worden unter Anwesenheit russischer, wahrscheinlich Söldner. Also die malischen Bewohner des Dorfes, Überlebende, haben gesagt, es seien halt weiße Soldaten da gewesen, die keine, oder weiße Bewaffnete, die keine Franzosen waren. Die malische Armee hat auch vorher Menschenrechtsverletzungen begangen, aber die Zahl hat dramatisch zugenommen. Das hat zum Teil im Zentrum des Landes vorübergehend zu einer Stabilisierung bestimmter Regionen geführt. Also ich habe auch mit Menschen gesprochen, die in diesen Gegenden leben, die berichtet haben, dass sie im Vorjahr überhaupt nicht mehr ihre Felder bestellen konnten, weil eben die Präsenz der Islamisten so war, dass das unmöglich war. Die Islamisten hätten auch die Felder, die Ernten, den reifen Reis verbrannt, offenbar um die Bevölkerung auszuhungern. Da habe sich die Lage verbessert. Das Problem ist, kaum sind die Militärs weg, kommen die Islamisten wieder und rächen sich an der Bevölkerung. Also auch das kann zu den höheren Zahlen jetzt beigetragen haben. Erst verüben die staatlichen Sicherheitskräfte und ihre Verbündeten Menschenrechtsverletzungen, dann die Islamisten. Und in Regionen, grenznahen Regionen, zum Beispiel zu Niger, wo Frankreich weg ist, da hat der Islamische Staat, der da auch aktiv ist, offenbar Gelände gewonnen. Da gab es viel Stärke, viel mehr Übergriffe. Das heißt, auch mit dem fehlenden Verfolgungsdruck Frankreichs in manchen Regionen, auch im Norden, hat sich da die Lage verschlechtert.
Wie lässt sich denn vor diesem Hintergrund der Schwenk der malischen Militärjunta vom Westen in Richtung Moskau erklären?
Also die malische Übergangsregierung stellt das so dar, dass sie sozusagen ihre Sicherheitspartnerschaften diversifizieren wollte. Also dass sie ursprünglich nicht vorgehabt hätte, mit Frankreich oder dem Westen zu brechen, sozusagen zugunsten Russlands. Und der Konflikt habe sich, also sei aus dem Ruder gelaufen, mehr oder weniger. Frankreich hat sich da vielleicht auch nicht immer geschickt verhalten. Und Grund sei, dass eben sich die Sicherheitslage trotz des Einsatzes der Franzosen, die ja in einem Antiterrorkampf waren, und der UN, die eine eigene Mission hatten, eben kein konkreter Antiterrorkampf, sich die Lage so verschlechtert habe und man nun eben irgendetwas tun müsse. Und deshalb der Versuch, da noch weitere Partner zur Hilfe zu nehmen.
Frankreich raus, Deutschland in der Klemme. Bettina Rühl über die Lage im westafrikanischen Mali nach dem Abzug der französischen Truppen. Nach dem in dieser Woche abgeschlossenen Rückzug aus Mali will Frankreich den Antiterrorkampf in der Sahelregion künftig aus Niger koordinieren. Auch Nigers östlicher Nachbar Tschad gilt in diesem Zusammenhang im Westen als verlässlicher Mitstreiter. Allerdings mit dem Schönheitsfehler, dass auch der Tschad fest in der Hand von Militärs ist. Nach dem Tod des Dauerherrschers Idriss Déby im vergangenen Jahr hatte sein Sohn handstreichartig die Macht an sich gerissen. Doch der Vier-Sterne-General macht dem Land ein Angebot, den nationalen Dialog der Versöhnung, eine Art verfassungsgebende Versammlung, die heute startet. Unter anderem Dutzende Rebellengruppen wollen sich an den Gesprächen beteiligen. Ob das mehr als ein Schauspiel ist, berichtet unser Korrespondent Stefan Ehlert.
Der Palast des 15. Januar in der tschadischen Hauptstadt N'Djamena, erbaut und finanziert von China, wurde nach einer wichtigen Konferenz benannt. Sie begann dort an einem 15. Januar vor bald 30 Jahren. Aber vielleicht heißt das Gebäude bald Palast des 20. August, denn an diesem Wochenende beginnt dort eine Konferenz, die den zerrissenen Wüstenstaat endlich in eine bessere Zukunft führen soll. So jedenfalls stellt es sich die regierende Militärjunta vor.
Le Conseil militaire de transition n'a pas d'autre objectif.
Das Militär wolle gar nicht herrschen, betont Junta-Chef Mahamat Idriss Déby bei vielen Gelegenheiten. Man wolle nur die Existenz des Staates sichern und verhindern, dass er in Gewalt und Anarchie versinke. Einen Verfassungsentwurf, eine Reform der staatlichen Institutionen und einen Fahrplan zu den nächsten Wahlen. Das soll die nun beginnende Konferenz dem Land bescheren. Wenn die 1400 Delegierten das schafften, wäre die Konferenz möglicherweise wirklich historisch zu nennen. Zig Rebellengruppen, Politiker und Gewerkschafter müssen sich einigen, im Vertrauen darauf, dass das seit Jahrzehnten dominierende Militär sich auch an die Vereinbarungen hält. Doch die Skepsis in der Bevölkerung sitzt tief. Selbst ganz normalen Bürgerinnen wie der 26-jährigen Félicité Gouibaye ist aufgefallen, dass gar nicht alle wichtigen Gruppen an dem sogenannten inklusiven nationalen Dialog teilnehmen. Wir sehen das ja nur aus der Ferne, aber da kommt nichts heraus, was dem Tschad weiterhilft oder den Staat so reformiert, dass wir davon etwas haben. Kurz, ich verspreche mir nichts von dem Dialog. Eine der mächtigsten Milizen, die Front für Wechsel und Eintracht, kurz FACT, bleibt dem Konferenzgeschehen lieber fern. Ein Großteil der Delegierten gilt in den Augen von Kritikern als Günstlinge oder Verbündete der herrschenden Clique. Wichtige Oppositionsgruppen wurden offenbar gar nicht erst eingeladen, so das Bündnis aus 18 Parteien dem Salibou Garba vorsteht.
Aber Sie können nicht confier à cette coalition là la transition démocratique.
Sie können doch dieser Koalition da nicht den demokratischen Übergang anvertrauen. Dafür brauchen sie eine inklusive Politik, die alle mitnimmt. Aber das wollen die gar nicht. Hintergrund der Konferenz ist der Militärputsch nach dem Tod des letzten Präsidenten Idriss Déby Itno. Mehr als 30 Jahre war er an der Macht. Er soll im April 2021 im Gefecht gegen Rebellen umgekommen sein. Das Militär setzte seinen Sohn Mahamat ein, den Chef der Präsidialgarde, der nun nach eigenem Bekunden den Übergang zur Demokratie anstoßen will. Das sei nicht glaubwürdig, urteilt der Analyst und Ökonom Max Kemkoy. Hier werde der Bock zum Gärtner gemacht.
Le problème du Tchad, c'est l'armée.
Das Problem des Tschad ist die Armee. Wir müssen die Frage regeln, wie die Armee zur Demokratie steht. Wir brauchen Reformen, die dafür sorgen, dass die Armee der Demokratie dient und nicht im Dienst einer Familie, einer Macht oder eines Clans steht.
Demokratie et non pas au service d'un individu ou d'une famille ou d'un pouvoir ou d'un clan.
Obwohl der Tschad Erdölexporteur ist, lebt die Hälfte seiner 16 Millionen Einwohner in großer Armut. Statistisch gilt der Wüstenstaat nach UN-Maßstäben als eines der materiell ärmsten Länder der Welt. Viel Geld floss in Militär und Machterhalt und immer wieder half Frankreich dem Regime, sich im Sattel zu halten, wenn Rebellen die Hauptstadt N'Djamena zu erobern drohten. Die tschadische Armee ist einer der wichtigsten Faktoren im Kampf gegen den islamischen Terrorismus im Sahel, etwa in Mali. Auch deshalb wurde der Tschad, anders als etwa Mali nach dem jüngsten Putsch, nicht mit Sanktionen belegt. Anders als in Mali legte die Junta im Tschad aber auch recht früh einen Zeitplan für den Übergang vor. Dem nationalen Dialog waren lange Verhandlungen in Doha vorangegangen. Dennoch halten viele Bürgerinnen und Bürger die Konferenz für eine Fassade, mit der sich die Junta einen demokratischen Anstrich geben wolle. Besser sei es, sagt ein Bürger in der Hauptstadt N'Djamena, die Konferenz noch einmal zu verschieben und ein überparteiliches Gremium mit der Organisation zu betrauen. Das ist ein Familientreffen, das da tagt. Das hat mit uns Tschadern sonst nichts zu tun. Das ist ein Film, eine Bühne, so einfach ist das. In nur 3 Wochen soll der nationale Dialog des Tschad zu Ergebnissen führen. Ob der Zeitraum ausreicht, gilt als fraglich.
In dem vom Militär regierten Tschad starten heute die Gespräche für eine verfassungsgebende Versammlung. Stefan Ehlert war das mit den Hintergründen. Wenn in wenigen Tagen das sogenannte Vostok-Manöver startet, üben nicht nur russische und chinesische Truppen gemeinsam den bewaffneten Kampf. Auch Indien beteiligt sich ganz selbstverständlich an dem Großmanöver. In weiten Teilen Asiens, daran besteht kein Zweifel, ist Russland durch den Angriff auf die Ukraine nicht zum Paria geworden. Das gilt auch für Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt. Wladimir Putin genießt hier großen Rückhalt in der Bevölkerung für seinen Kampf gegen westliche Dominanz. In Indonesien könnte der russische Präsident sogar erstmals seit Kriegsbeginn wieder auf seine westlichen Counterparts treffen, beim G20-Gipfel auf Bali im November. Die Einladung des Präsidenten an Putin ist aber nur ein Hinweis auf ein besonderes Verhältnis beider Staaten. Jennifer Johnston über die indonesisch-russische Zusammenarbeit.
Die Russin Natalie Gavelina steht am Spülbecken einer großen offenen Küche auf Bali. Natalie kocht hier für indonesische Kinder und Jugendliche in einer sozialen Einrichtung. Zuerst waschen wir zusammen das Gemüse, schneiden es klein, für die Borscht. Eine traditionelle Suppe in Russland. Die junge Frau ist kurz nach Kriegsausbruch nach Bali ausgewandert und fühlt sich endlich wohl, weil sie hier, anders als in anderen Ländern, nicht verurteilt wird. Every world hates you without no reason. Die ganze Welt hasst dich, ohne Grund, nur weil ich aus Russland komme. Hier kannst du unterschiedlicher Meinung sein und wirst dafür nicht verurteilt. Indonesien ist sehr russlandfreundlich. In den sozialen Netzwerken kursieren viele pro-russische Videos, besonders Präsident Putin ist beliebt. Der 24-jährige Theo macht eine Pause beim Tomatenschneiden und zeigt Natalie auf seinem Handy eines dieser Videos. Es zeigt Putin bei seiner Rede zum Tag des Sieges. Dieses Video ist viral gegangen, erklärt Theo. Er selbst will sich auf keine Seite stellen. Aber die meisten seiner Freunde seien für Russland. Wenn ich sie frage, warum, erklären sie wegen der Invasion. Weil die NATO versucht, die Ukraine zu rekrutieren. Russland hatte mit der NATO ein Abkommen, dass sie sich nicht weiter in den Osten ausbreiten. In ihren Augen hat sich die NATO nicht an dieses Versprechen gehalten. Darum sei Putin einmarschiert. Russland und Indonesien pflegen schon seit Jahrzehnten enge Beziehungen. So hat Russland schon in den 50ern die Unabhängigkeit Indonesiens unterstützt, erklärt Rinaldo De Acelli. Er unterrichtet Russischstudien an der größten staatlichen Universität des Landes. Ausgehend von dieser engen Beziehung haben Indonesien und Russland ihre Zusammenarbeit in vielen Bereichen ausgebaut, besonders seit den 2000ern, bei Bildung, Technologie, Handel und Wirtschaft, bis hin zur Terrorismusbekämpfung. Russland investiert in Bahnstrecken, Raffinerien, importiert Palmöl, Kaffee oder Kautschuk. Auch auf Bildungsebene wird kooperiert. So erhalten zum Beispiel Diacelli und seine Studenten Stipendien für Studienaufenthalte in Russland. In der Hauptstadt Jakarta finanziert Russland ein russisches Kulturzentrum. Über die staatlich finanzierte Website Russia Beyond werden pro-russische Nachrichten in lokaler Sprache verbreitet. Auf diesen Wegen hat es Russland auch geschafft, sich ein islamfreundliches Image zu verpassen. Unter der Führung von Putin ist der Islam ein Teil Russlands geworden. Die nationale Identität Russlands umfasst nun auch den Islam, sagt Unidozent Acelli. Ein wichtiger Pluspunkt in Indonesien, dem größten muslimischen Land der Welt. Anders das Image der USA im Land. Indonesier mögen zwar den westlichen Lebensstil und sind klare Befürworter der Demokratie. Die amerikanische Außenpolitik empfinden viele jedoch als expansionistisch. Kriege in mehrheitlich muslimischen Ländern wie Afghanistan, Irak oder Libyen schüren die Abneigung seit Jahren. In Bezug auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird Russland als das einzige Land gesehen, das den Mut hat, sich westlichen Expansionsplänen entgegenzustellen, erklärt Budiman Sutjatmiko, Mitglied der Regierungspartei und jahrelang Abgeordneter im indonesischen Parlament. Wenn ich Gesprächen in kleinen Läden oder im Taxi zuhöre, da erzählen sie, der Westen scheint hinter der Ukraine her zu sein. Und das wird als klare Bedrohung für Russland gesehen. Die indonesische Regierung bleibt offiziell neutral. Präsident Joko Widodo präsentiert sich als Vermittler, besuchte vor kurzem erst Kiew, reiste dann weiter nach Moskau. Politiker Sutjatmiko betont, dass Indonesien nicht völlig neutral sei. Präsident Widodo habe den Einmarsch im Rahmen einer UN-Resolution klar abgelehnt. Wir sind jedoch gegen Sanktionen. Sie sind nicht verhältnismäßig. Wir dürfen Russland nicht isolieren. Die Auswirkungen auf die Energie- und Lebensmittelversorgung können enorm sein. Wir wollen kein Benzin in ein Feuer gießen, das bereits brennt. Es zeige sich schon jetzt, sagt er, dass die Sanktionen stärker den Ländern schaden, die sie verhängt haben. Eine Aussage, die an die russische Erzählweise erinnert. In der Küche auf Bali tanzen sie inzwischen zu traditioneller russischer Musik. Über Politik wollen Natalie und die anderen nicht so viel reden. Das sei eine Sache der Regierungen, weit weg von den Menschen hier. In Indonesien sei jeder willkommen. Sie wollen sich auf keine Seite stellen. Ganz nach dem Neutralitätskurs des indonesischen Präsidenten.
Neutrale Sympathie mit Moskau, Jennifer Johnston, über das bilaterale Verhältnis zwischen Russland und Indonesien, das derzeit den G20-Vorsitz innehat. Mit fast 9% ist die Inflation in New York derzeit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Vor allem die Preise für Energie und Lebensmittel sind in die Höhe geschossen. In manchen Stadtteilen könnte bald jeder Vierte Probleme haben, eine Mahlzeit zu bekommen. Dass US-Präsident Joe Biden in dieser Woche ein Gesetz zur Senkung der Inflation unterschrieben hat, dürfte daran erst einmal wenig ändern. Auf dem dauerhaft angespannten New Yorker Wohnungsmarkt ist die Lage besonders kritisch. Mieterhöhungen von mehr als 50% sind aktuell keine Seltenheit. Die Mieter müssen das zahlen oder ausziehen. Glück hat, wer in einer Wohnung mit Mietpreisbindung wohnt. Anne Schneider über den Mietwahnsinn in Big Apple.
Minnie ist Rentnerin und Anfang 80. Die Afroamerikanerin lebt in einer hübschen Dreizimmerwohnung im 16. Stock eines gepflegten Hochhauses an der New Yorker Upper West Side in der Nähe vom Central Park. Die ehemalige Schulleiterin ist Anfang der 1970er Jahre in dieses Haus gezogen. Ihre Miete damals?
Little nothing and little nothing now.
Sehr wenig und wenig bezahlt sie immer noch. Unter $1,000 im Monat. Ein paar Stockwerke darunter ist eine Wohnung in der gleichen Größe kürzlich für $4,200 vermietet worden. Dass Minnie so wenig bezahlt, hat einen Grund.
Because this is what they call rent
Das nennen sie Mietpreiskontrolle und ich glaube, die können dieses Gesetz nicht ändern. Sie können jedes Jahr nur ein paar Prozent hochgehen. Ganz anders sieht es bei Wohnungen ohne diese Mietpreiskontrolle aus. Diese Erfahrung musste Gary machen. Sie ist 28 und lebt alleine in einem Mini-Apartment an der Upper East Side. Eingezogen ist sie im vergangenen Oktober. Die Miete $1,833. Aber vor kurzem kam ein Schreiben von ihrem Vermieter. Die Miete soll steigen auf $2,500.
No room to negotiate, $2,500.
Und es gibt auch keinen Verhandlungsspielraum. Sie sagen, das ist der Marktpreis. Die Mieten seien um 40% gestiegen, sogar in Brooklyn und Harlem. Tatsächlich sind die Angebotsmieten in den letzten 12 Monaten in New York um 33% gestiegen, berichtet die Online-Webseite ApartmentList. Und in den wohlhabenden Vierteln noch mehr. Sam Chandon ist Professor für Finanzen und Immobilien an der Universität New York. Er sagt, dass die New Yorker Mieten schon vor der Corona-Pandemie stärker gestiegen seien als die Einkommen. In der Corona-Hochphase habe es einen kurzen Einbruch gegeben, aber jetzt würden viele Menschen nicht nur wieder zurück in die Stadt wollen, ihr Anspruch ist auch gestiegen. Ein Grund, das Homeoffice.
Working from home has not just meant.
Von zu Hause arbeiten heißt nicht nur, dass die Leute mehr Platz haben möchten. In ganz vielen Fällen suchen sie jetzt zum ersten Mal nach einem eigenen Apartment. Denn bislang war es für Leute in den 20ern oder 30ern normal, in einer WG zu leben. Aber wer ständig Online-Meetings machen muss, will dann irgendwann seine oder ihre Ruhe. Das verknappt das Angebot noch zusätzlich und treibt die Preise weiter nach oben. Und während bei den mietpreiskontrollierten Wohnungen ein Gremium jedes Jahr über die Mietsteigerung entscheidet, in diesem Jahr sind es 3,5%, können die Vermieter aller anderen Wohnungen erhöhen, wie sie möchten. Denn es gibt keinerlei Begrenzung außer den Markt. Und der ist außer Rand und Band. Bis zu 65% Erhöhung sind keine Seltenheit. Wenn Rentnerin Minnie ausziehen würde, wäre ihre Wohnung zwar immer noch mietpreiskontrolliert, aber der Vermieter könnte die Miete erstmal auf den marktüblichen Preis anheben.
Oh, he would dance.
Er würde tanzen, wenn ich hier rausgehe, sagt sie. Mietpreiskontrolliert sind 40% der New Yorker Mietwohnungen. Die monatliche Durchschnittsmiete hier liegt bei $1,400. Verglichen mit $1,845 auf dem freien Markt. Wer eine der regulierten Wohnungen bekommen hat, hat Glück. Aber insbesondere viele Familien haben das nicht, sagt Immobilienexperte Chandon.
So I think what we see is that, you know, income-constrained families.
Was wir sehen, ist, dass Familien mit begrenztem Einkommen wegziehen müssen in Ecken, die schlecht angebunden sind, wo die öffentlichen Schulen nicht so gut sind, weil die Mieten in den Zentren eben viel zu hoch sind. Aber auch Gary hat ihren Traum vom eigenen kleinen Apartment in Manhattan inzwischen aufgegeben. Sie zieht jetzt nach New Jersey und wieder mit einer Freundin zusammen. Inzwischen hat sie sich damit abgefunden.
I mean, Jersey City is right there.
Ich ziehe ja nicht weit weg. Ich werde weiter in Manhattan arbeiten. Aber es ist schon traurig, dass ich mit knapp 29 feststellen musste, dass ich mir das Leben hier nicht mehr leisten kann. Denn sie hat hier gelebt, seitdem sie 22 ist. Und sie wünscht sich zumindest irgendeine Form von Begrenzung für die Mietpreissteigerung. Einfach über $600 mehr sei schlicht nicht machbar. Rentnerin Minnie hat also Glück gehabt mit ihrer Wohnung, auch wenn die Mietpreisbegrenzung einen kleinen Nachteil hat, sagt sie. Der Fehler, den ich gemacht habe, nichts zu kaufen, als ich das konnte. Es gab keine Notwendigkeit, weil ich ja hier günstig gewohnt habe. Wenn ich nicht hier eingezogen wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich ein Apartment besitzen. Denn die meisten Menschen in ihrem Beruf hätten sich vor 20 oder 30 Jahren etwas Eigenes zugelegt.
Pay oder Leave, der Mietwahnsinn in New York. Anne Schneider berichtete aus der amerikanischen Finanzmetropole. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.